Der langjährige Moskau-Korrespondent der Zeit, Michael Thumann, diskutiert mit Barbara Todt über die brutale Herrschaft von Trump, Putin, Erdogan und Co. und wie dieser neue Nationalismus unsere moderne Zivilisation gefährdet. Michael Thumann ist zu Gast beim Wiener Stadtgespräch am 4.12. Seien Sie dabei. Mehr unter www.wienerstadtgespräch.at.
Wiener Stadtgespräch.
Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zoedl.
Und ich bin Antonia Abateraut. Ja, und wir melden uns heute mal live von der Buch Wien mit Publikum.
Ganz was Besonderes für uns, und wir reden heute über vegane Ernährung, welche Fehler man da machen kann und wie man es richtig angeht. Und zwar mit zwei echten Profis, und zwar den beiden Allgemeinmedizinern Markus Kolm und Ronny Tekal, die gemeinsam das Buch Vegan Doc geschrieben haben. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ja, und da wir das Privileg haben, heute mal mit Publikum unseren Podcast zu moderieren, wollten wir zum Einstieg gleich mal fragen, wer von Ihnen hier denn sich selbst eigentlich vegan ernährt? Ah ja, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind jetzt doch sicher ein Drittel der Hände raufgegangen. Wer sagt denn vielleicht von sich, dass er gern mehr pflanzliche Produkte, pflanzenbasierte Ernährung einbauen würde im Alltag? Super, jetzt wieder ungefähr die Hälfte, würde ich sagen. Und dann abschließend, wer hat denn schon mal in der Speisekarte geschaut oder im Supermarktregal, hat dort ein veganes Fleischersatzprodukt, vielleicht das vegane Schnitzel gesehen und sich gedacht, oh, muss das jetzt wirklich sein? Ja, auch da gehen ein paar Hände rauf.
Ja, und ich finde, das ist schon mal ein super Einstieg, weil uns beim Standard fällt es natürlich auch auf, dass vegane Schnitzel und die veganen Würstel, die regen oft ziemlich auf. Warum ist das denn so? Warum emotionalisiert ein veganes Schnitzel?
Ja, also ich denke, das ist schon eine recht interessante Sache. Das bemerke ich auch immer wieder, dass das sehr polarisiert, ja. Dass Menschen sagen, meistens die, die selbst Fleischesser sind, dass sie sagen, warum muss die vegan lebende Person jetzt unbedingt nicht nur Salat und irgendein Sellerie essen, sondern auch ein Würstel und ein Schnitzel? Warum muss das sein? Und ich denke immer, einerseits, das Würstel und das Schnitzel steht jetzt auch nicht so auf der Weide, sondern in Form einer Kuh, die dann auch verarbeitet wird, genauso wie Soja oder was auch immer. Und das andere ist sicher eine Konfrontation mit einer Lebensweise, mit der man entweder nicht ganz zurechtkommt, oder wo man selber gerne diese Lebensweise hätte, aber ein bisschen ein schlechtes Gewissen dabei ist.
Das glaube ich auch, dass es einfach eine, zu Beginn einmal eine gewisse Abwehrhaltung sein kann, weil einfach dieses Unverständnis da ist, wenn schon ein tierisches Produkt abgelehnt wird, warum baue ich das unter Anführungszeichen nach? Und weil immer auch diese Frage kommt, warum muss es so aussehen? Ich denke mal, es muss ja nicht so aussehen. Es ist eine Entscheidung, diesen Geschmack oder das Geschmackserlebnis genauso zu erleben und nicht darauf zu verzichten, weil ja das Geschmackserlebnis auch ohne dem dahinterstehenden Tierleid zur Verfügung steht, nämlich indem man es auf Pflanzenproteinbasis, unter Anführungszeichen, nachbaut. Es ist ja auch so, dass vegan lebende Personen nicht auf den Geschmack an sich verzichten möchten, wenn es auch tierleidfrei möglich ist. Und dass aber dieser Schritt einfach bei manchen Personen auf Unverständnis stößt, zumindest einmal im ersten Schritt, wenn man sich bisher damit noch nicht auseinandergesetzt hat.
Jetzt ist ja veganes Schnitzel nicht gleich veganes Schnitzel. Gibt es da vielleicht am Anfang gleich einmal einen Tipp, worauf man achten sollte bei den Inhaltsstoffen, damit da auch was Gescheites drinnen ist und nicht nur irgendwelche komischen Zusatzstoffe?
Genau, also es ist prinzipiell so, bei den veganen Alternativprodukten muss man natürlich in der Qualität einmal unterscheiden. Es gibt vegane Alternativprodukte, von denen rate ich zumindest von einem regelmäßigen Konsum ab. Es gibt aber auch mittlerweile vegane Alternativprodukte, die sind sehr wohl ernährungsphysiologisch wertvoll. Ich rate hier immer, einen Blick auf die Zutatenliste zu werfen, vor allem einmal auf die ersten drei Zutaten. Ja, und wenn an erster Stelle in der Zutatenliste eine pflanzliche Proteinquelle steht, dann kann man schon mal davon ausgehen, dass das Produkt ernährungsphysiologisch wertvoll ist. Warum? Weil die erste Zutat in der Liste einfach den mengenmäßig größten Anteil im Produkt hat. Ja. Steht an erster Stelle beispielsweise jetzt Kokosöl oder eine Stärke, dann werden auch die restlichen Zutaten entsprechend wenig Nährstoffe noch bieten. Also einfach mit ein bisschen Übung, das ist auch das, was wir in unserem Buch vermitteln, kann man schon sehr gut rauskristallisieren, welches Produkt macht auch in der Ernährung Sinn. Und wir müssen ja auch eine Speise gesamt sehen. Es ist ja nicht nur die Fleischalternative, die dann am Teller landet. Es ist auch eine Beilage dabei, beispielsweise Vollkornreis, der ja doch ernährungsphysiologisch sehr wertvoll ist aufgrund der enthaltenen Ballaststoffe, Eisen, Zink, B-Vitamine, vielleicht noch in Kombination mit gedünstetem Gemüse. In Summe kann das dann schon als ernährungsphysiologisch wertvolle Nahrung bezeichnet werden. Es ist ja auch so, dass Fleischalternativen nicht mengenmäßig den Absolutteil der veganen Ernährung darstellen. Es ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach auch um dieses Geschmackserlebnis noch zu haben. Und ansonsten ernähren wir uns ja auch von anderen Produkten, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Nüsse, Obst, Gemüse quer durch die Bank, die dann in Summe die Ernährung schon als bedarfsdeckend gestalten.
Bevor wir jetzt noch weiter ins Detail schon reingehen, hätte uns auch interessiert, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Sie sich gedacht haben, wir schreiben jetzt dieses Buch, diesen veganen Doc für alle Fälle?
Naja, also ich muss sagen, ich komme von der Medizinvermittlung, also ich mache bei Ö1 den Radiodoktor und ich mache viele Vorträge auch für Nicht-Medizinerinnen und Mediziner, um das zu erklären. Und der Markus Kolm, mit mir gemeinsam in der Ordination arbeiten wir, und der Markus Kolm ist so ein bisschen ein Unikat, weil er selbst vegan lebt, aus ethischen Gründen, und auch vegane Patientinnen und Patienten in, und jetzt kommt's, in der Kassenordination auch betreut. Und das ist nicht so ganz selbstverständlich. Das heißt, also wir haben da auch die Erfahrung, und genau die Erfahrung, genau das, was die Konsumentinnen und Konsumenten wissen wollen, wenn es darum geht, wie ernähre ich mich vegan, wenn auch Eltern kommen und denken, um Gottes Willen, mein Kind möchte jetzt von vegetarisch auf vegan umsteigen, geht denn das? Und genau diese Fragen haben wir da sehr knackig, aber evidenzbasiert in dem Buch hinein.
Also auch für Angehörige.
Ja, das ist ganz wichtig für Angehörige, ja.
Und es ist eh schon ein gutes Stichwort. Es kursieren ja sehr viele Missverständnisse zur veganen Ernährung. Was kommt Ihnen da im beruflichen Alltag am häufigsten unter und was kann man da entgegnen?
Ja, da würde ich mal schauen, sind es eher die besorgten Eltern, die jetzt, wie du schon gesagt hast, die Mutter, die sich Sorgen um ihre Teenager-Tochter macht, ob sie überhaupt den Eisenbedarf decken kann. Da klären wir halt einfach mal auf, dass ja pflanzliche Nahrungsmittel sehr wohl sehr eisenhaltig sind. Da gibt es auch einige Arbeiten, die das untersucht haben, nämlich dass vegan lebende Personen sich vollwertig ernähren, sogar mehr Eisen zuführen als Mischköstler. Einzig der Unterschied ist, dass pflanzliche Eisen ist ein bisschen geringer bioverfügbar, das heißt, der Körper nimmt es schlechter auf. Also es müssen dann schon Nahrungsmittel regelmäßig in den Speiseplan integriert werden, die eisenhaltig sind. Aber mit ein paar Tipps und Tricks ist das relativ einfach möglich, was wir auch genau im Buch darstellen. Ja. Wir haben auch so einen Einkaufskorb in unserem gemeinsamen Buch dargestellt, auf was zu achten ist. Die andere Sorge ist, wie sieht es denn mit dem Kalzium aus? Das Mythos Kalziumversorgung ist weit verbreitet. Viele Personen sehen ja die Kuhmilch als alleinige Kalziumquelle an, dass aber auch die Kuh den Mineralstoff Kalzium nicht selbst bilden kann, sondern über die Ernährung aufnehmen muss, wird dabei vergessen. Es gibt auch für den Menschen einige kalziumreiche pflanzliche Nahrungsmittel, die sehr wohl bedarfsdeckend sein können. Allen voran beispielsweise Tofu, der mit Kalziumsulfat produziert wurde, oder auch grünes Blattgemüse, kalziumreiches Mineralwasser, Kalziumdrinks, Sojadrinks, Erbsenproteindrinks.
Also im Prinzip geht es darum, das haben wir auch im Buch geschrieben, vegane Ernährung heißt nicht einfach beim Schinken-Käse-Toast den Schinken und den Käse wegzulassen und fertig. Also das geht sich nicht aus. Mhm. Und da braucht es eben diese kritischen Nährstoffe, und die haben wir dann durchdekliniert. Ob das jetzt eben Eisen ist, Vitamin B12, Jod, Cholin, diese ganzen Sachen. Ja.
Genau.
Ein häufiges Thema sind ja auch die Proteine. Also das begegnet mir persönlich oft. Ich bin selbst vegan, dass Leute glauben, ja, wo kriegst du deine Proteine her? Was ist da Ihre Antwort?
Ja, da verstehe ich einmal auch die Sorge. Das war auch bei mir, bei meinem Umstellungsprozess so, dass ich als junger Bursch eigentlich schon die Idee hatte, mich zumindest vegetarisch zu ernähren. Konnte mir aber auch damals nicht vorstellen, den Proteinbedarf zu decken. Wenn man sich aber mit der Thematik ein bisschen auseinandersetzt, sieht man, dass es sehr wohl möglich ist, relativ einfach möglich ist, die Proteinmenge zu decken. Ich gebe dann einfach immer als Antwort unsere Lebensmittelpyramide, die wir erstellt haben, wo als Basis einfach regelmäßig Hülsenfrüchte konsumiert werden sollen. Hülsenfrüchte sind sehr proteinreich, und die daraus gewonnenen Produkte, eben Tofu, Tempeh, beispielsweise auch Fleischalternativen auf Süßlupinenmehlbasis, sehr nährstoffreich, auch Nüsse, und in Kombination mit Vollkornprodukten können die den Proteinbedarf decken, auch eben bei Hobbysportler, Freizeitsportler.
Jetzt gibt es aber trotzdem in der veganen Ernährung auch Dinge, die man zuführen muss, die man nicht allein über die Ernährung konsumieren kann. Was ist es denn tatsächlich, was man supplementieren muss? Und was sagen Sie Menschen, die dann argumentieren, naja, eine Ernährung, mit der ich nicht alles bekomme, was ich brauche, kann doch nicht gesund sein?
Also prinzipiell würde ich da mal unterscheiden, wer fragt mich das, welche Person. Also es gibt jetzt keine pauschale Antwort, außer dass unbedingt Vitamin B12 von jeder vegan lebenden Person substituiert werden muss. Weitere Nährstoffe hängen immer von der Vorgeschichte ab. Auch die medizinische Vorgeschichte spielt eine Rolle. Gibt es Vorerkrankungen? Werden Medikamente eingenommen? In welcher Phase des Lebens befinde ich mich? Aber zusammengefasst, Vitamin B12 muss einmal substituiert werden. Und wenn jemand sagt, naja, die Substitution ist eigentlich unnatürlich, dann muss man sich schon überlegen, wie kommt denn ein Tier zu beispielsweise Vitamin B12? Die Tiermast, die konventionelle Tiermast, ist hochprofessionalisiert, wo es auch um Gewinn geht. Sprich, das Heranzüchten des Tieres soll möglichst wenig Zeit in Anspruch nehmen. Das Wachstum ist ja deutlich beschleunigt aufgrund der Zuchtbedingungen, sodass es wirtschaftlich ertragreich ist. Und auch da werden ja Vitamine in der Tiermast zugesetzt. Sprich, es erfolgt ein Umweg über eigentlich nur das tierische Produkt. Das Multinährstoffpräparat wird Tieren ja verabreicht. Man kann sich da ja auch im Internet relativ einfach Nahrungsmittelzusammensetzung von Tiermastfutter anschauen. Und so gelangt es ja eigentlich einmal ins Fleisch, beispielsweise ins Fleisch und dann eben über das Fleisch zum Menschen. Und diesen Umweg kann ich mir auch sparen, indem ich sage, okay, ich substituiere mein B12 direkt.
Aber B12 ist etwas, das muss man substituieren. Ja.
Der langjährige Moskau-Korrespondent der Zeit, Michael Thumann, diskutiert mit Barbara Todt über die brutale Herrschaft von Trump, Putin, Erdogan und Co. und wie dieser neue Nationalismus unsere moderne Zivilisation gefährdet. Michael Thumann ist zu Gast beim Wiener Stadtgespräch am 4.12. Seien Sie dabei. Mehr unter www.wienerstadtgespräch.at. Wiener Stadtgespräch.
Jetzt weiß ich aus meinem persönlichen Umfeld zumindest, dass sehr viele Menschen, die sich vegan ernähren, das auch sehr bewusst machen und sich da sehr ausführlich informieren. Trotzdem gibt es dieses Bild vom mangelernährten Veganer, der eben, wie Sie schon gesagt haben, einfach nur Käse und Schinken aus dem Toast rausstreicht. Wie oft sitzen denn wirklich bei Ihnen mangelernährte, vegan lebende Personen in der Ordination?
Ja, es kommen schon immer wieder Menschen, die sich vegan ernähren und sich noch nicht so richtig eingearbeitet haben. Die sagen, ich habe das jetzt alles weggelassen. Da gibt es den wenig charmanten Begriff der Pudding-Veganer. Das heißt also, da wird einfach alles weggelassen, was irgendwie tierischen Ursprungs wäre. Und der Rest wird gemacht, ohne auf das zurückzugreifen, was der Markus jetzt als, ja, also Vollkorn ausgewogen, das muss alles dabei sein, eine nährstoffreiche Ernährung. Und da muss man schon ein bisschen einen Plan haben. Am Anfang schwierig, aber ja, learning by doing, in ein paar Monaten oder ein, zwei Jahren geht das wie von selbst, auch beim Einkaufen.
Genau, es ist einfach ein Umstellungsprozess. Natürlich kann die Ernährung unausgewogen sein und da versuchen wir ja aufzuklären, dass es eben einfach im Alltag möglich ist.
Aber ein bisschen komplizierter ist es natürlich schon, oder? Also Sie erklären das super in Ihrem Buch, aber man muss sich schon ordentlich mal Gedanken machen und eben auch diese Kombinationen von Reis und Bohnen, also unterschiedliche... Genau. Quellen ja. Kombinieren, da muss man sich mal reintigern, oder?
Und man geht in Abteilungen, die man normalerweise nicht besucht. Also zum Beispiel die Hülsenfrüchte-Abteilung im Supermarkt, das lässt man ja normalerweise so ein bisschen links liegen. Aber da muss man es bewusst anstreben und anzielen.
Es ist ja auch so, dass tierische Produkte doch leichter verfügbar sind in unseren Breitengraden. Wenn man sich das große Milchregal anschaut in einem Supermarkt oder das Fleischregal, es ist einfach einfacher, weil die Auswahl größer ist. Bei der veganen Ernährung natürlich bedarf es einer gewissen Auseinandersetzung mit dem Thema und einem gezielteren Einkauf, um die Nährstoffe zu decken. Aber das ist das, was wir auch immer sagen. Am Anfang mal keinen Druck machen, sondern einfach mal versuchen, tierische Produkte mit Alternativprodukten auszutauschen oder Hülsenfrüchte statt Fleisch mehr zu integrieren. Und nach einem gewissen Umstellungsprozess ist es dann relativ einfach. Auch dann erfolgen gewisse Einkaufsprozesse automatisiert, sodass es nicht mehr diesen Nachdenkprozess benötigt und diese Anfangs, diese Unsicherheit oder diese Kompliziertheit des Einkaufens wird dann immer leichter, sodass das eigentlich das neue Normal unter Anführungszeichen ist.
Weil viele sagen ja am Anfang auch, sie wissen gar nicht, was man kochen soll, weil es gibt ja nichts.
Weil man sich mit den Themen auch noch nicht auseinandergesetzt hat.
Ja. Aber wir werden das machen. Wir werden irgendwann mal verlosen, auch im Internet. Vielleicht wollt ihr da auch an Bord sein mit eurem Podcast. Einmal einkaufen mit Markus Kolm. Es ist ein Erlebnis. Ich kann es wirklich sagen, wenn man da in den Supermarkt geht, mit dem Markus gemeinsam einkaufen. Und das, also ich würde gerne den Markus verlosen für diese
Können wir gerne machen. Aber nur für den Einkauf.
Ich glaube, da gibt es riesengroßes Interesse im Publikum. Das können wir gern machen.
Wir kommen ja, gerne mit Podcast-Mikrofonen mit und nehmen das auch gleich auf. Jetzt ist es aber eben so, dass bei der veganen Ernährung ja teilweise auch die Kombinationen eigentlich das Geheimnis dahinter sind. Es geht ja nicht nur darum, die einzelnen Produkte zu kombinieren, sie einzubauen, sondern sie im Fall auch einfach richtig zu mix and matchen quasi. Das war für mich zum Beispiel neu, muss ich sagen. Ich habe mich nicht so intensiv damit befasst wie Franziska. Was sind denn da so Kniffe, auf die man achten könnte und die man vielleicht auch so, wenn man zum Beispiel vegetarisch lebt, einbauen kann?
Ja, also ich sage immer, drei Punkte sollten im Endeffekt beachtet werden. Das erste haben wir vorhin schon gesagt, oder eigentlich zwei Punkte, dass die Ernährung einmal vollwertig betrieben wird. Also da einfach vollwertige Nahrungsmittel, Vollkornprodukte etc. Dann natürlich so abwechslungsreich wie möglich, neben Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse und Nüsse. Und dann, das ist ein wichtiger Punkt, den wir vorhin noch nicht angesprochen haben, dass die Ernährung auch dahingehend kaloriendeckend ist. Das sehen wir schon in der Ordination, dass vor allem junge Patientinnen, junge Personen, junge Frauen oft nicht die Kalorienmenge zuführen, die es tatsächlich bedarf. Denn ein Kaloriendefizit bei der veganen Ernährung geht häufig auch mit einem Nährstoffdefizit einher. Und da klären wir halt dann auf. Und dann kommen halt weitere Punkte hinzu, eben die gezielte Substitution von potenziell kritischen Nährstoffen.
Ja, und es stimmt, man kann gewisse Nährstoffe besser aufnehmen, wenn man sie kombiniert mit anderen. Das ist dann schon ein bisschen High-End, aber es geht, solche Sachen.
Genau,
ja?
Genau. Also die Kombination beispielsweise eines eisenhaltigen Nahrungsmittels mit Vitamin C oder einer Beta-Carotin-Quelle, weil eben das Eisen, was ich vorhin schon einleitend erwähnt habe, das pflanzliche Eisen wird ein bisschen schlechter aufgenommen als das tierische Eisen, aber mit einem Trick, nämlich indem ich es mit Vitamin C kombiniere, erhöht sich einfach die Aufnahme, die sogenannte Bioverfügbarkeit.
Können Sie da ein Beispiel nennen, wenn jetzt alle heimgehen, Mittagessen, was soll man heute essen?
Also wenn es Haferflocken zum Beispiel sind, auch Vitamin, ja, also Eisen drinnen, und wenn man da jetzt das Ganze auch für Mischköstler, um es jetzt sozusagen mit Milch zu bereiten, einen Liter Milch dazu trinkt, wird das nicht funktionieren, ja, weil das nicht aufgenommen wird. Wenn man aber Orangensaft dazu trinkt zum Beispiel, hat man das Vitamin C, und so geht es also bei der veganen Ernährung, kann man das durchdeklinieren.
Ja? Genau, ja, beispielsweise Porridge kann man dann auch mit Beeren kombinieren, mit Heidelbeeren oder sonst was als Vitamin C-Quelle, dann wird das Eisen aus den Haferflocken noch deutlich besser aufgenommen.
Mhm. Ich habe ja letztes Jahr den Veganuary probiert. Also das ist so eine Bewegung, eine Idee, dass man für den Jänner einfach mal sich pflanzenbasiert ernährt, um das mal auszuprobieren. Ich habe das irgendwie eine interessante Herausforderung auch gefunden, habe aber gemerkt, ich kann natürlich jetzt nicht innerhalb kürzester Zeit alles wissen, alles verstehen. Woran würde ich denn selber merken, dass ich was falsch mache, dass mir was fehlt?
Zu Beginn ein bisschen schwieriger, weil Mangelsymptome stellen sich deutlich später erst ein. Ich würde einfach, wenn ich sage, ich möchte mich umstellen, mich einfach auch mal beraten lassen. Es muss ja nicht von einer Ärztin oder von einem Arzt sein. Es gibt auch sehr gute, kompetente Diätologin, eine Ernährungswissenschaftlerin, dass ich mir einfach mal ein Beratungsgespräch ausmache, mir das Gespräch lieber ist. Alternativ steht natürlich unser Buch zur Verfügung, wo wir schon sehr viele Informationen für den Alltag bieten. Mangelsymptome können vielfältig sein, ist auch ein bisschen schwierig, das hier zusammenzufassen. Eines der Hauptsymptome könnte beispielsweise Müdigkeit, Abgeschlagenheit sein bei einem Eisenmangel. Aber auch da müssen wir natürlich sagen, dass der Eisenmangel gerade bei jungen Frauen häufig nicht durch die Ernährung einfach bedingt ist, sondern monatlicher Blutverlust etc. ist ja die häufigste Ursache für einen Eisenmangel. Man darf auch nicht jedes Symptom oder jede Problematik auf die Ernährung zurückführen.
Und wenn man im Jänner müde ist, geht es uns allen so.
Das wollte ich auch gerade sagen, das kann dann auch das Vitamin D sein, das
genau,
fehlt.
Ja. Oder eine Kombination aus mehreren Umständen.
Und wenn man es jetzt richtig macht, ich glaube immer, dass vegane Menschen tendenziell eher gesünder sind. Was sagt denn da die Wissenschaft? Was kann man sich denn erwarten, wenn man es richtig angeht?
Also im Hinblick auf ernährungsassoziierte Erkrankungen auf jeden Fall, da gibt es ganz große Daten aus epidemiologischen Studien, dass vegan lebende Personen erstens einen Body-Mass-Index aufweisen, der im Normbereich ist. und dann weitere Erkrankungen wie Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck und Diabetes deutlich seltener auftreten, eben weil vegan lebende Personen, die meisten vegan lebende Personen, sich intensiver mit der Thematik auseinandersetzen und dadurch mehr ernährungsphysiologisch wertvolle Nahrungsmittel zuführen, die eben als Schutzschild gegen typisch ernährungsassoziierte Erkrankungen dienen. Und das ist halt schon in unseren Breitengraden ein großes Problem, was wir in der allgemeinmedizinischen Ordination regelmäßig sehen, dass im Übergewicht und die daraus resultierenden Problematik doch weit verbreitet sind. Mit einer vollwertigen pflanzenbasierten Kost kann gut gegengesteuert werden.
Okay, aber ist es nicht einfach, weil Menschen, die sich vegan ernähren, tendenziell ein höheres Bildungsniveau haben, generell mehr auf ihre Gesundheit achten? Kann man das auseinanderhalten oder muss man ehrlich sagen, die vegan lebende Person, die dann hin und wieder ein Ei-Omelett essen wird, wäre vielleicht noch gesünder?
Also es sind natürlich generell gesünder lebende Menschen, weil sie sich intensiv mit der Ernährung auseinandersetzen. Trotzdem kann man, ich meine, es gibt natürlich viele Studien in die eine oder andere Richtung, aber die großen Studien zeigen schon, dass es wirklich bei einer veganen Ernährung, dass es da Vorteile gibt, zusätzlich, also über diesen Effekt hinaus. Aber prinzipiell ist wahrscheinlich, muss man schon sagen, generell, wenn man sich gesund ernährt, ist es gut, jetzt aus medizinischer Sicht.
Abschließend könnte man sagen, es gibt mittlerweile auch randomisiert kontrollierte Studien zu dem Thema. Ist neulich von Ihnen im Standard, ich glaube 2023, die Zwillingsstudie publiziert worden, der Name ich jetzt vergessen habe, wo genau das untersucht wurde. Prinzipiell gesunde Personen, einerseits vegan gesund ernährt, andererseits mischköstlich gesund ernährt. Und die gesunde vegane Ernährung hat nochmal einen positiveren Effekt auf gewisse Endpunkte gehabt.
Da gibt es auch eine Dokumentation auf Netflix, die ich dazu gesehen habe, kann ich empfehlen. Sehr spannend aufbereitet.
Ein Missverständnis ist ja auch noch, oder ein vielleicht Vorurteil, dass vegane Ernährung teuer ist. Stimmt das?
Da kommt es darauf an, wie ist die Kost zusammengestellt. Kaufe ich Zutaten ein, die nicht verarbeitet sind, eben beispielsweise Hülsenfrüchte, und ich richte mir daraus selber mal eine Bowl oder eben die Vollkornprodukte, Gemüse, Obst, dann ist sie billiger. Ernähre ich mich überwiegend von Alternativprodukten, dann kann schon die Einkaufssumme höher sein als im Vergleich zum tierischen Produkt. Hat allerdings aber auch mit der Besteuerung zu tun. Pflanzliche Milchalternativen sind immer noch um 10% höher besteuert als das tierische Äquivalent.
Mhm. Und man muss es natürlich vergleichen, hochwertige pflanzliche Alternativprodukte, wo halt was Gescheites drinnen ist, so wie in der Zutatenliste man mit der Lupe zwar sehen kann, aber man sieht es, muss man ja auch vergleichen mit hochwertigen tierischen Produkten aus biologischer Haltung, die natürlich dann auch preislich was anderes ausmachen. Also wahrscheinlich wird es nicht viel teurer werden.
Jetzt haben Franziska und ich noch eine Spezialfrage. Wir nutzen das jetzt eiskalt aus, dass wir sie schon da sitzen haben. Wir trainieren nämlich für besser Leben auf den Wien-Marathon. Wir wollen beide den Wien-Marathon laufen. Franziska ernährt sich eben sowieso vegan und bei mir steht auch der Veganuary eigentlich wieder auf dem Plan. Muss man dann bei einem doch so intensiven Marathontraining was besonders beachten?
Also da sollten natürlich einmal die Kalorien gedeckt werden, die Sie dann brauchen, gerade beim Ausdauersport. Ja. In der Trainingsphase können weiterhin komplexe Kohlenhydrate konsumiert werden. Kurz vor der intensiven sportlichen Belastung können dann einfache, also Kohlenhydratquellen konsumiert werden, die nicht so komplex, nicht so ballaststoffreich sind. Aber im Endeffekt reicht eine kaloriendeckende Ernährung. Natürlich im Hochleistungssport können gewisse Substitutionen sinnvoll sein. Kreatin beispielsweise kann Sinn machen. Und gegebenenfalls müssten gewisse Nährstoffe, gerade Ausdauersportlerinnen, haben häufig einen höheren Eisenbedarf als Nicht-Ausdauersportlerinnen.
Ja, aber es geht, und das ist ja auch die Stoßrichtung unseres Buches, dass auch in kritischen Lebensphasen, und da gehört auch der Sport dazu, wenn man auf einen Marathon hintrainiert, dass es möglich ist, allerdings muss man es quasi richtig angehen. Mhm. Und die Banane auf der Strecke, die darf man essen, die ist weitgehend vegan, ne?
Na hoffentlich.
Die ist vegan,
die ist vegan.
Und jetzt angenommen, im Publikum sitzt jetzt jemand, der ist total inspiriert von unserem Gespräch jetzt und sagt, ich würde jetzt gern mehr pflanzliche Alternativen essen und ich würde da gerne ein bisschen was umstellen. Was wären denn Ihre Tipps jetzt nur ganz kurz und konkret, was kann man ab heute ändern an der Ernährung? Wenn ich einfach weniger Fleisch, weniger tierisches essen will und mehr pflanzliches.
Ja. Naja, eigentlich das, was wir vorhin auch gesagt haben, wenn anstatt Weißmehlprodukte Vollkornprodukte, Haferflocken, Quinoa, Hirse, Vollkornnudeln anstelle von weißen Nudeln, die liefern schon deutlich mehr Nährstoffe als eben Auszugsmehlprodukte, Hülsenfrüchte, Bohnen, Linsen, Kichererbsen, Sojaprodukte, Edamame, Tofu, die stellen eine gute Fleischalternative dar. Möglichst Obst- und Gemüse reich, Gemüse, Beta-Carotin reich, alles was orange, rot, gelb ist, macht Sinn, um eben auch sich mit Vitamin A zu versorgen. Und Nüsse werden bei uns einfach insgesamt zu selten gegessen, Walnüsse, Paranüsse für die Selenversorgung. geschrotete Samen, geschrotete Leinsamen.
Die aber im Prinzip entspannt angehen, langsam umstellen, es nicht übertreiben. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man jetzt nicht sofort alles umstellt, sondern eins nach dem anderen ersetzt.
Und sich informiert.
Genau, Schritt für Schritt zu einer besseren Ernährung. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön. Danke. Ich glaube, da war für Profis wie Anfänger was dabei. Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war besser Leben.
Dankeschön.
Besser Leben überall, wo es Podcasts gibt.
Und wir freuen uns auch immer über Anregungen und Feedback an podcast@derstandard.at.
Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns.
Dankeschön.
Schönen Tag noch.
Der langjährige Moskau-Korrespondent der Zeit, Michael Thumann, diskutiert mit Barbara Todt über die brutale Herrschaft von Trump, Putin, Erdogan und Co. und wie dieser neue Nationalismus unsere moderne Zivilisation gefährdet. Michael Thumann ist zu Gast beim Wiener Stadtgespräch am 4.12. Seien Sie dabei. Mehr unter www.wienerstadtgespräch.at.
Wiener Stadtgespräch.